5614 Autokilometer trennen Patrick Berger und mich heute. Und ihr hört trotzdem
Auf für Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Hallo Patrick, schöne Grüße nach Saudi-Arabien, wo du was gemacht hast.
Ja, Salam Aleikum aus dem Hotelzimmer in Jeddah, wo ich tatsächlich noch bis morgen früh unterwegs bin. Und ich war beim Champions League Finale Asiens, weil dort nämlich mit Matthias Jeißle ein deutscher Trainer ist. Und ich dessen Arbeit hier mal mir genauer anschauen wollte und ihn auch ein Stück weit begleitet habe. Habe wirklich unfassbar spannende Eindrücke bekommen. Ich weiß, gab auch viel Kritik von einigen Leuten, was wir da machen, und es würde niemanden interessieren. Ich bin immer ein großer Fan davon, mir zumindest mal vorab, bevor ich über Dinge rede, und das werden wir ja bis zur Weltmeisterschaft 2034, glaube ich, sehr intensiv dann tun, mir einfach mal ein bisschen was anzugucken, wie das alles hier vor Ort aussieht. Und ich muss sagen, fußballverrückt sind sie, Jesko. Das habe ich bei der WM in Katar schon gemerkt, als Saudi-Arabien ja die Argentinier geschlagen hat und in Doha alles voller Saudis war. Aber auch hier, Al-Ahli ist so ein bisschen der Arbeiterclub. Al-Ittihad, der Club von Karim Benzema, das ist so das Derby, was hier ausgetragen wird. Und das merkt man schon, egal welcher Taxi, welcher Uber-Fahrer. U-Bahn gibt's nicht, es gibt keine Train- und Metro-Station, also du musst wirklich alles mit dem Auto machen. 3 Millionen Menschen sind nur mit dem Auto unterwegs. Das ist wirklich ein kleiner Nachteil. Aber die Leute haben entweder die Wahl, du bist Al-Ahli-Fan oder Al-Ittihad-Fan. Und das zumindest merkt man bei all der Kritik, Sportwashing und so weiter und so fort, die berechtigt und angebracht ist. Aber dass zumindest hier tief im Kern eine ganz, ganz schöne Fußballbegeisterung herrscht, das hätte ich nicht gedacht.
Wie läuft dein Spieltag ab? Also so wie bei uns, also Bierchen trinken ist ja nicht, aber...
Nee, genau, gab's auch tatsächlich nicht oder irgendeine Ausnahme. Ich konnte nämlich ganz kurz in die Kabine rein, nach Schlusspfiff sogar, wo Riyad Mahrez und Firmino und alle unterwegs waren und gefeiert haben, die Superstars, Franck Kessié, Édouard Mendy, und es gab keinen...
Boah, ich muss einmal reingrätschen, tut mir leid, Firmino,
stimmt, nicht Firmino,
ja, tut Firmino, mir leid. Ja,
du hast recht,
ja.
Du hast recht, Bobby, ja. Firmino, genau, finde ich irgendwie komisch.
Sonst kriegen wir wieder böse Nachrichten.
Ja, es ist kein, NHO, so. Es ist kein NIO, es genau. Ist ein Firmino,
genau.
Hast du recht.
Ja,
ja. Ja, das war ganz interessant zu sehen, wie happy, wie losgelöst auch die Stars sind. Ich hatte die Möglichkeit, mit Mahrez zu sprechen, auch nach dem Spiel, der ja wie Firmino oder auch Mondi zum zweiten Mal jetzt eine Champions League holt in Asien, aber auch in Europa. Ja, wie läuft das ab? Also die Leute sind auch schon Stunden vorm Spiel am Stadion, im Stadion, tanzen durch die Gegend, haben Pfeifen im Mund.
Was ist das Pendant zur Bratwurst?
Das Pendant zur Bratwurst, um ehrlich zu sein, gibt's das nicht so richtig. Die haben so eine Art Reisbrei, wo dann irgendwie so Lamm oder Chicken drin dann draufkommt und essen das. Also dieses ganz einfache Sandwich habe ich, um ehrlich zu sein, hier nicht gesehen. Und es ist auch eine andere Atmosphäre. Also du triffst dich halt nicht vorher irgendwo, wie bei uns natürlich, in der Kneipe oder in der Gaststätte oder irgendwo, um sich zu unterhalten, sondern du bist eher draußen unterwegs. Waren knackige 33, 34 Grad vor Anpfiff. Das merkst du auch. Das Stadion heißt The Jewel, 60.000 passen rein, ist wirklich eine unfassbare Schüssel, und das liegt einfach so 20 Kilometer außerhalb, mitten im Nichts. Da merkst du dann auch, dass du in der Wüste bist, alles drumherum mit Parkplätzen, und wie gesagt, alle fahren mit dem Auto dorthin, und das war irgendwie ganz interessant zu sehen. Die japanische Mannschaft Kawasaki Frontale, wo mit Ito, ein Ex-Hamburger und Dortmunder, gespielt hat, hatte einen ganz kleinen Support dabei, weil das ist ja zumindest, finde ich, auch das Unfaire an der ganzen Geschichte, dass die Saudis so viel Kohle da reinbuttern in dieses Turnier, dass das sogar bis 2027 hier in Jeddah ausgetragen wird, für alle Asien-Spiele in der Champions League. Das finde ich schon
der
krass.
Der Weg ist weit, von Japan nach Jeddah.
Weg ist sehr weit, der Weg ist ja allein hier im Land weit, selbst Riyadh, wo Cristiano Ronaldo spielt, ist, glaube ich, 800 oder 900 Kilometer entfernt ins Landesinnere. Das ist verrückt. Aber Jesko, wir sind im BVB-Podcast. Ein quasi Dortmunder hat mit Matthias Jeißle die Asien-Champions League gewonnen. Wahrscheinlich weißt du nicht wer, ne? Ich wusste vorher auch nicht. Alexander Bade. Sagt dir der Name noch was? Der war Torwart.
Bei Köln habe ich den jetzt verortet.
Ja, richtig. Der war nämlich auch zuletzt, also er war beim 1. FC Köln ziemlich lange. Der war auch Torwarttrainer in Viktoria Köln, bevor er dann das Angebot hatte, tatsächlich in die Wüste zu gehen. Aber der hat ein Bundesligaspiel für den großen BVB. Und zwar im Derby gegen Schalke. Ich glaube, das Spiel haben sie 2-3 damals verloren. Er hat eine Halbzeit gespielt. Und er war sogar unter Peter Stöger Assistenztrainer für das halbe Jahr.
Okay.
Genau.
Und das, ja, ein bisschen, weiß ich aber
ja
nicht.
Und er kam dann zu mir und meinte, hey, geil, dass du hier bist. Was machst denn du hier? Und Sky fliegt dir extra hier rüber oder was? Und da haben wir uns ein bisschen unterhalten, auch über den BVB. Und sowas finde ich ja spannend, weil ich saß auf der Tribüne auch mit den Familien, mit den kleinen Kindern der Spieler und auch des Trainerteams. Engin Janova zum Beispiel aus Berlin, ein Co-Trainer, Alex Bade, Matthias Jeißle, die sind komplett wild zusammengewürfelt worden von der saudischen Mannschaft, um dann in den nächsten Jahren einen Titel zu holen, und das haben sie irgendwie geschafft, und das Trainerteam versteht sich sehr gut, und Alex Bade, ja, hat eine schwarz-gelbe Vergangenheit. Also
spannend.
Fand ich auch sehr, sehr spannend. Aber wir wollen nicht über die Erfahrung hier vor Ort reden, auch wenn das bestimmt interessant ist. Ich finde ja nach wie vor verrückt, dass man hier einfach so einen Podcast aufnehmen kann. Ich bin im Hotelzimmer, irgendwo 6000 Kilometer entfernt von dir, habe hier mein Handy aufgeklappt, mein Mikro hingestellt, und ich habe gehofft, dass die WLAN-Verbindung hält, aber es sieht ganz gut aus, Jesko.
Überall außer in Deutschland ist die WLAN-Verbindung in öffentlichen Gebäuden und Hotels gut. Sprechen wir über den BVB, sprechen wir über ein 4-0 gegen den VfL Wolfsburg. Ich habe es lustigerweise vorher angekündigt, denn ein Blick in die Statistik hat verraten, wenn in einem Spiel Tore fallen, dann ist es diese Partie in Dortmund. Tore sind gefallen. Erste Halbzeit hat mich nicht überzeugt, bin ich ehrlich. Zweite Halbzeit war dann zauberhaft.
Ich bin ehrlich, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ihr wisst ja, wo ich bin, dass ich die ganzen 90 Minuten gesehen habe, aber beIN Sports ist wirklich ein überragender Sender, zumindest was Sport angeht. Hier läuft rauf und runter Fußball. Hier lief auch mal, als es um Legenden ging, eine kurze Doku über Thomas Müller und über Marco Reus. Die habe ich mir hier angeguckt, auf Arabisch.
Okay.
Und am nächsten Tag, als ich auf dem Weg war zu einem Interview hier, lief in der Hotellobby die Zusammenfassung. Und die ging ein bisschen länger, die ging eine Viertelstunde tatsächlich, von Dortmund gegen Wolfsburg. Und als Zero Girassi, ich weiß gar nicht, Jesko, war es das 1-0 oder 2-0, wo er auf den Torwart zuläuft und einmal diese, finde ich, Weltklasse-Bewegung macht.
1-0.
Genau, es war das 1-0. Super. Ne?
Wo schickt er ihn richtig runter und dann legt er ihn in
die Ecke. Genau, er täuscht ja so an, als würde er den ersten Schuss machen, dann geht Grabara schon in die Ecke und dann schiebt er rein. Und als das Tor passiert ist, musste ich lachen, weil der arabische Kommentator angefangen hat, halb zu singen und gesagt hat, Allah, Allah, Allah. Und dann hat er auf einmal gesungen, weil er dieses Tor wahrscheinlich so wunderschön und perfekt fand in seiner Reinform.
Ja, gut gemacht.
Fand ich auch gut, muss ich sagen. Deswegen, ich habe das Spiel nicht ganz gesehen. Ich habe mir nur dann von ganz vielen sagen lassen, wie du es auch sagst, die erste Halbzeit, da war Sand im Getriebe, aber gerade dann in der zweiten ist der BVB zu guter Form aufgelaufen.
Genau. Ja, sehr dominant geworden, dann das Pressing richtig gut funktioniert. Sie haben halt einfach in der ersten Hälfte viel zu viel zugelassen. Das wird auch Niko Kovac nicht geschmeckt haben, aber wenn du dann am Ende mit einem 4-0 da rausgehst, dann hast du alles richtig gemacht. Du, bleiben wir direkt bei Girassi. Der hat echt nochmal draufgelegt jetzt in den letzten Wochen, auch in diesen Wochen, wo es jetzt so richtig drauf ankommt, ist Girassi auch in der Bundesliga voll da. Der hatte ja so ein kleines Tief November, Dezember. Ansonsten muss man ehrlich sagen, ist auch Girassi einer der wenigen Spieler, die konstant eigentlich über die Saison überzeugt haben.
Ja, das finde ich auch, weil es, kann ich mich nur wiederholen, für mich ein absolut kompletter Stürmer ist, der auch nach hinten mitarbeitet, der ja auch in der Saisonphase einige Assists sogar hatte, der einfach für die Mannschaft mitarbeitet, der Kopfball stark ist, der am Fuß stark ist. Ja, er kann wahrscheinlich im einen oder anderen Moment sogar noch kaltschnäuziger sein. Da hat er sogar noch ein paar Tore, wie ich finde, auf der Strecke gelassen. Was ich ganz interessant finde, Jesko, hier in Saudi-Arabien, ganz wenige Leute haben generell Trikots an von deutschen Mannschaften, wenn dann natürlich von den Bayern. Ich habe aber ein, zwei Leute gesehen, die ein BVB-Trikot hatten, wo sogar hinten Girassi draufsteht, wahrscheinlich als muslimischer Bruder dann irgendwie so die Verbindung nochmal da. ich habe einen gesehen, der ein Eintracht Frankfurt-Shirt anhatte, wo ich lachen musste und zu ihm hingelaufen bin und gesagt habe, weißt du eigentlich, was du da trägst? Und er hatte gar keine Ahnung. Also das hat er wahrscheinlich irgendwo im Recycle-Container oder sowas gefunden. Ich weiß es nicht, im Altkleider. Ja, sonst sieht man das hier halt, dass alle Barcelona, Chelsea, Real Madrid, ja, ja. Das sind natürlich die üblichen Vereine, die hier auch Anerkennung finden. Aber wie gesagt, Gerassi ist zumindest auch hier Name. Und wenn Sie über den deutschen Fußball reden oder Fragen stellen, weil hier läuft es ja auch auf beIN Sports, dann ist es immer Bayern und Dortmund. Ja, aber für mich ist er ein absolut kompletter Stürmer. Und das siehst du, glaube ich, nicht anders, Jasko, ne?
Ja. Nee, 100%. Ich mache noch ganz kurz einen Trikotausflug. Als ich mit BVB in Asien war, da war das halt auch so. Da standen ganz viele Fußballfans einfach so beim Training und bei den Veranstaltungen. Die hatten halt alle Premier League Trikots an. Mhm. Ne? Also Emre Can war ganz oft da, aber als Liverpool Spieler.
Ja, okay.
Und das zeigt dann auch mal, wie krass die Bundesliga halt hinterherhinkt in der internationalen Vermarktung. Ne? Wie die Wahrnehmung der Bundesliga dann auch im Ausland ist. Da ist noch eine Menge Luft nach oben, wie ich immer finde.
Ja, voll. Und wenn, dann kommst du wahrscheinlich über Erfolge in der Champions League oder in Europa, ne? Weil die Champions League ist ja einfach das Größte. Ja. Also auch nicht die Asien Champions League, sondern wirklich die, ich sag mal, die richtige, die UEFA Champions League, die interessiert hier auch nochmal viel mehr als natürlich die Asien Champions League. Ich meine, hier spielst du dann gegen Esteghlal aus dem Iran, gegen Persepolis, Sepahan, gegen vor allen Dingen japanische Mannschaften, die richtig gut sind, oder katarische, aber Real, Arsenal, United ist hier auch immer noch ein großes Thema. Ja, ja. Das ist schon krass zu sehen. Jetzt, eigentlich wollten wir es später machen, aber dann, weil wir gerade bei Trikots sind, Vodafone könnte neu auf der Brust von Borussia Dortmund pranken. Ich will das mal kurz einschieben. Wir haben noch nicht die 100%ige Bestätigung, ob sie der neue Haupt- und Trikotsponsor werden vom BVB, aber Vodafone hat ja selbst schon auf die ein oder andere Nachricht auf Social Media reagiert, sehr vielsagend. Boah, ich muss sagen, das Ding sah schon ziemlich geil aus und ich fand die letzten BVB-Trikots teilweise echt nicht gut, muss ich sagen.
Ja, aber ob dann der Sponsor die schöner macht, weiß ich nicht genau. Ich bin da sehr unemotional. Du hast ja schon gesagt, dir gibt das so Retro-Vibes, ne, wenn irgendwo voll. Vodafone draufsteht.
Ja, klar. Ja. Cristiano Ronaldo, ja. United mit Vodafone. Ich fand das Trikot damals, weiß gar nicht, welche Saison das war. War das 2005, 2006, 2007? Irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall.
So in den Dresden.
Ja, auf jeden Fall liege ich wahrscheinlich damit wieder falsch und ihr sagt gleich, da und da war das. Aber doch, ich finde schon, ein Sponsor kann ein Trikot irgendwie sexier machen oder nicht sexier machen. Also
müssen wir abwarten.
Mal schauen.
Müssen wir abwarten.
Mal schauen.
Und wird Serou Guirassy dieses Trikot, jetzt die geile Überleitung,
geil,
denn dann auch in der nächsten Saison tragen? Also ne, es wird ja wirklich viel spekuliert. Geht er jetzt vielleicht doch noch weg? Geht er nicht weg? Also unsere Infos sind da eigentlich klar. Ne? Er hat eine Ausstiegsklausel, ja, aber eine sehr hohe und nur für ein paar Clubs. Und eigentlich fühlt er sich hier richtig wohl. Und wenn die Dortmunder noch die Champions League schaffen, spricht da eigentlich auch nichts dagegen.
Ja, genau. Also das ist auch das, was wir weiterhin hören, dass er enorm glücklich ist in Dortmund. Uns haben jetzt auch die ein oder anderen Gerüchte erreicht, auch Fanfragen von euch. Die konnten wir jetzt aber noch nicht komplett verifizieren, wie das denn da aussieht. Angeblich habe er irgendeine Mietwohnung schon aufgelöst. Kann ich mir, wenn dann, vorstellen, dass es sich um einen internen Wohnwechsel handelt, wenn überhaupt. Wie gesagt, ich will kein Gerücht in die Welt setzen, das sind Nachrichten, die ihr uns geschrieben habt. Da sind wir natürlich gerne nochmal dran, das rauszufinden. Aber nach allem, was wir hören, vor allen Dingen, wenn es am Ende die Champions oder selbst wenn es die Euroleague werden würde, ist er schon so committed und happy in Dortmund, dass er bleiben will. Jetzt, Gunn, ich glaube, du hast gestern komplett Sky 90 gehört. Lars Ricken hat auch was dazu gesagt.
Ja, ich hab's mit einem halben Ohr nur hören können, bin ich ganz ehrlich. Aber er hat im Prinzip dasselbe gesagt. Bei der Ausstiegsklausel ist er natürlich direkt ein bisschen grantig geworden, hat gesagt, also sowas kommentiere ich schon mal gar nicht und vor allem nicht hier, und zu Vertragsinhalten sage ich nichts. Aber er hat auch ganz klar gesagt, dass er jetzt erwartet, dass Serou Guirassy nicht nach Dortmund gekommen ist, um nur ein Jahr hier zu spielen, weil er sich im vergangenen Sommer sehr bewusst für den BVB entschieden hat und nicht für andere Angebote. Mhm. Also das ist schon, die Tendenz geht klar dahin. Wenn was Verrücktes passiert, wissen wir alle, dann ist der Fußball auch manchmal wirklich verrückt. Da kann man nichts endgültig ausschließen, aber es wäre schon sehr verwunderlich, wenn Serou Guirassy den BVB verlässt. Vielleicht, wenn sie die Champions League verpassen. Aber du, ich habe mir noch mal ganz kurz, apropos Guirassy, apropos Entwicklung, mal seine Leistungsdaten vom 1. FC Köln
rausgeholt.
Also der hat in seiner Kölner Zeit, hat er 45 Spiele gemacht für den ersten FC Köln und hat insgesamt, ja, 11 Scorerpunkte gesammelt. 9 Tore und 2 Vorlagen in 45 Spielen. Das ist schon, der hat eine wahnsinnige Entwicklung genommen, ne? Das ist schon brutal gut.
Ja, aber da sieht man auch mal, ne, dass wir vielleicht oft auch nicht den Fehler machen dürfen, einen Spieler, weil er jung ist oder weil er in ein neues Umfeld kommt, siehe jetzt zum Beispiel Koto, dann sofort schon phasenweise abzustempeln als Flop, als Fehleinkauf und läuft nicht und funktioniert nicht. Das finde ich schön zu sehen, dass es auch Spieler gibt, die so eine Karriere sind oder haben. Ne? Ich meine, durch die ganzen Bellinghams und Haalands und Musialas und Wirtzes dieser Welt sind wir fast schon gefühlt alle der Meinung, dass man mit 19, 20, 21 schon auch irgendwo auf dem Peak sein muss. Ne?
Genau.
Und das ist ja auch ein Thema bei Jamie Gittens, haben wir auch drüber berichtet. Natürlich spielt er gerade keine gute Rückrunde, natürlich ist er unzufrieden mit sich selbst und der BVB auch mit ihm, aber das ist so ein junger Kerl, dem musst du schon auch ein bisschen zusichern oder auch mal zu gedulden, dass auch mal solche Durchhänger erlaubt sind. Durchhänger, Jesko, die auch ein gewisser Karim Adeyemi immer mal hatte, ne? Auf und Abs und auf und Abs und am Samstag auch auf einmal ein überragendes Spiel oder zumindest auch überragende Tore schießt und unter Kovac wieder funktioniert, ne?
Ja, was ich bei den Toren interessant fand, war, dass er die auch auf engem Raum geschossen hat. Mhm. Ihm wird ja immer nachgesagt,
Tempo,
das habe
ne?
ich auch gerne mal behauptet, dass er Tempo braucht, der braucht Platz, der muss rennen, dann ist er besonders stark. Das war für mich sehr auffällig, dass sich Adeyemi bei diesen Toren auf sehr engem Raum bewegt hat. Auch ein enges Zusammenspiel da mit Julian Brandt am Strafraum bei dem einen Tor gewählt hat. Das fand ich super und ich fand auch gut, dass er diese Tore geschossen hat als Einwechselspieler. Mhm. Er ist ja sonst, also so wie ich ihn einschätze, ist er einer, der sagt, entweder ich starte oder ich habe keinen Bock. Das ist jetzt auch sehr platt dahin geworfen, ne? Aber ist schon so einer, der das Selbstverständnis hat, dass er Startspieler zu sein hat und wenn er das nicht ist, dann läuft irgendwas falsch. Ich fand, der ist mit einer super Einstellung da reingegangen, hat das Spiel sofort bereichert, hat dem Spiel ganz viel gegeben und die Tore macht er klasse. Übrigens ist lustig, in einer Kameraeinstellung sieht man, als Adeyemi, ich glaube beim zweiten Tor von ihm war es, im Strafraum ist, da siehst du schon, wie sowohl Benzebaini als auch Anton schon die Arme oben haben zum Jubeln. Da war der Ball noch gar nicht drin, da hat er noch gar nicht geschossen, aber da wussten die schon, okay, der hat so einen guten linken Fuß, den schießt da rein. Und das macht er sehr gut. Aber trotzdem, auch bei Adeyemi, ne, die Entwicklung muss konstanter werden, muss auch seriöser werden. Auch das haben wir schon mal besprochen. Mir ist es halt oft nicht seriös genug von Karim Adeyemi. Mir ist es zu viel Tralala teilweise. Und das muss er abstellen. Besseres Passspiel, klares Passspiel, klare Aktion, sich nicht dauernd provozieren lassen. Also da muss ein bisschen mehr Klarheit rein. Aber sonst fand ich das Spiel sehr interessant von ihm. Ja.
Spricht gerade Mats Hummels aus dir raus, glaube ich, ne? Der das oft genug öffentlich bei Karim.
Wir haben es letztes Mal auch schon gesagt. Ne?
Bei Karim kritisiert hat. Nein, geh ich in allen mit, dass er ein überragender Fußballer ist, dass er ein unfassbares Potenzial hat, was er, glaube ich, selbst noch lange gar nicht ausgeschöpft hat. Ich glaube, darüber gibt es keine zwei Meinungen. Das ist ein richtig guter Typ. Hat ja auch kürzlich seine Berateragentur gewechselt, ist auch schon ein paar Wochen her. Wird von Roof vertreten, um Giuseppe Pisano und Andy Ottl, die das beide als Ex-Profis jetzt natürlich auch versuchen, da nochmal die gewisse Seriosität und Ernsthaftigkeit in die ganze Geschichte reinzubekommen. Aber auch Karim Adeyemi bleibt immer mal ein Kandidat. Neapel war ja mal sehr an ihm interessiert im Winter.
Ja, das war im Winter ganz heiß. Ich meine, da hätten alle nur noch Ja sagen müssen.
Genau so ist es.
So, oder eigentlich, ja.
Genau, am Ende wollte... Ja. Wie ich es gehört habe, Loredana auch nicht und er nicht. Aber das gehört, glaube ich, auch zum natürlich dazu. Am Ende ist es eine Entscheidung, die du dann mit der Familie, mit der Frau oder Freundin triffst und mit allem drumherum. Er wollte das nicht, was, finde ich, auch dafür spricht. Er wollte damals nicht zum Tabellenersten gehen, nach Neapel in eine, wenn du gesichert lebst, als Profi, glaube ich, auch sehr schöne Stadt, die es in sich hat. Ja. Aber das zeigt ja am Ende auch, dass er zumindest mit dem BVB committed ist. Und übrigens, ganz ganz nett, ist mir gestern noch, als ich lag gestern im Bett, hier ist ja eine Stunde später, habe so ein bisschen durch Insta gescrollt und habe gesehen, dass Karim Adeyemi auf einem Dorfsportplatz in NRW war. Weiß gar nicht, was für ein Kick das war. Er hat seinem...
SG Wattenscheid 092.
Wenn ich das richtig sehe. Ist das so,
ja? Ja, weil ich glaube, sein Kumpel spielt
ja,
da.
Ja, genau.
Weil da spielt ein Freund von mir spielt da auch.
Ach, wirklich? Echt?
Ich hätte ihn mal fragen können, aber ich war mir sehr sicher, dass das Wattenscheid 092
geil. Okay.
Wäre. Schöne Grüße übrigens an die Mannschaft. Die haben mich auch schon mal ein paar Mal gefragt, ob ich nicht mal Bock hätte, noch mitzukicken. Aber ich bin ganz ehrlich, dafür reicht es nicht mehr.
Das ist die zweite Mannschaft, ja? Spielen die da auch ab S?
Genau.
Wattenscheid 09.
Wattenscheid 09. Wir haben ja einen netten Kollegen. Schöne Grüße gehen raus an ihn, der das als Klingelton
hat. Ja, weiß ich.
Immer wenn der angerufen wird, kommt das SG Wattenscheid 09.
Ja, Weltklasse.
Das ist auch, das wirst du nicht mehr los.
Ja, auf jeden Fall war der auf dem Sportplatz, ne? Karim Adeyemi hat Ben Bamako, seinen besten Kumpel, und dem Min zugeguckt. Überragender Creator, Content Creator beim BVB. Den kennt ihr sicherlich auch alle. Ja. Credits gehen raus. Und hat da ganz entspannt Kapuze ins Gesicht gezogen, Brille auf und ganz unerkannt da Fußball geguckt. Finde ich cool.
Ja, finde ich cool.
Weiß gar nicht, wie kamen wir da jetzt drauf? Über Karim Adeyemi haben wir ein bisschen.
Über Karim Adeyemi.
Genau, ein bisschen darüber gesprochen. Ja.
Genau. Aber einer, der jetzt seinen Signature-Move weg hat, ist natürlich Pascal Groß.
Mhm.
Ja, ich ziehe ihn schön mit der Hacke hinten rum und dann mache ich mir Platz. Hat er auch noch mal schön beschrieben bei uns am Tisch hinterher, seinen Trick. Der wird richtig wichtig. Der wird immer wichtiger, ne? Pascal Groß für das Spiel von BVB. Und der hat 9 Vorlagen, glaube ich, insgesamt. Checke ich nochmal nach. Oder waren es nur 9 für Guirassy? Also der hat wirklich wirklich auch richtig gute Quote jetzt gesammelt. Der Pascal Groß macht das top. Manchmal finde ich es echt schade, dass der schon so alt ist.
Schon so alt. Ja, stimmt. 33 ist er, glaube ich, ne? Für einen Fußballer ist er echt schon alt. Und das war ja auch die große Kritik. Holst du nochmal einen in dem Alter? Der ist aber ein Vollprofi, ne? Der ist so fit, der investiert alles und viel in seinen Körper, dass ich dem schon auch zutraue, ein paar Jahre auf dem Top-Niveau zu spielen. Du hast seinen Trick angesprochen, Jesko. Das ist ja, glaube ich, gefühlt der älteste Bauerntrick, den es im Fußball gibt, oder? Und trotzdem funktioniert der, ne?
Ja, da hat sich auch der, jetzt muss man sagen, Ex-Trainer vom VfL Wolfsburg sehr drüber aufgeregt, dass seine Spieler auf so einen Scheißtrick einfallen. Und zwar er hat vom Tor 2 Leute aussteigen lassen und das geht eigentlich nicht. Ne? Mhm. Also vor allem, du weißt ja, dass er das macht.
Mhm.
Ja, aber trotzdem.
Ja gut, aber man wusste auch bei einem gewissen Iron Robben, was er macht, und man konnte es nicht verteidigen. Und wenn Pascal Groß das eben so gut in dem Moment macht, dann...
Aber die Dynamik von Arjen Robben war noch eine etwas andere als die von Pascal Groß, wenn wir ehrlich sind.
Ja, das ist
und bei Robben war ja da das Problem, dass du die ganze Zeit Angst haben musstest, dass der jetzt ein Tor schießt.
Mhm.
Ne? Das macht diesen Trick von Robben ja so gefährlich, dass du nie wusstest, der konnte ja von überall schießen und dass du halt nie wusstest, wann schießt er jetzt? Und reingehen kann er halt immer. Und deswegen war das so schwer zu verteidigen. Das ist bei Pascal jetzt nicht unbedingt so, aber trotzdem geil. Ja, genau. 9 Vorlagen hat er jetzt gesammelt in dieser Saison für den BVB. Das passt schon.
Ja, total.
Insgesamt 14 und ein Tor geschossen.
Ja, und du nimmst den ja schon dem schon ab, Jesko, dass er als Kind BVB-Fan war, auch nach den Interviews, wie sehr er das Ganze irgendwie lebt und fühlt, war auch einer der Spieler, die in der Krise wahnsinnig enttäuscht, aber auch sauer waren, der da auch in gewissen Momenten vorangegangen ist. Ich meine, das ist auch ein Führungsspieler auf seine Art und Weise. Das ist jetzt keiner, der in der Kabine alle zusammenscheißt und da ist, aber schon jemand, der oder dessen Worte irgendwie auch Gewicht haben. Und das sagt ja auch, haben wir auch jetzt ja oft schon berichtet, das sagen ja auch alle, dass er irgendwie so der verlängerte Arm des Trainers ist, weil er unglaublich schlau ist von der Art und Weise, auch wie er Fußball spielt und versteht. Also das sieht man bei ihm schon. Also auch er ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Ne? Jesko, genauso wie unser sehr streitbarer Charakter, zumindest was die Fans angeht, der die Fans spaltet, das hat Niko Kovac ja auch gesagt, Julian Brandt, jetzt dribbelt er auf einmal auf, ne? War ja, glaube ich, gefühlt an allen Toren beteiligt. Auch jetzt gut beim ersten, wo er den Süle passt, der überragend fand ich übrigens war, so ein bisschen durchrutschen lässt mit dem einen Kontakt. Wahnsinn auf einmal.
Wolf Fuß hat so schön gesagt, war ein beabsichtigter technischer Fehler von Brandt. Ja. Aber
glaubst du wirklich? Nein. Nee, okay.
Ja. Nee, der wollte ihn annehmen. Ja. Der wollte ihn annehmen, ja. Hat ihn dann nicht gestoppt bekommen. Ja. Und dann ist er halt durch diese Berührung aber natürlich dann so abgefälscht gewesen, dass er wirklich Guirassy in den Fuß fällt und der dann dieses geile Tor schießt. Ja. Ja, Julian Brandt, ich meine, auch da haben wir, wenn man ehrlich ist, alles zu gesagt. Ne? Jule Brandt ist ein überragender Kicker, ein geiler Typ. Die Frage ist halt, wie geht's weiter? Was macht Sinn, da jetzt noch weiterzumachen? Vielleicht hat er ja auch Bock, aber das haben wir alles auch schon gesagt. Mich freut's aber, dass er jetzt auch gerade hinten raus nochmal seine Qualitäten zeigt. Am Ende ist es halt meistens der letzte Eindruck, der bleibt. Und da wird mich für Jule auch freuen, wenn das der letzte Eindruck ist, der dann von ihm bleiben würde, dass er den BVB in dieser schwierigen Saison dann auch noch wirklich in den letzten Spielen entscheidend mit in die Champions League gebracht hat.
Guck gerade eben mal, ich habe hier WhatsApp aufgemacht, Plauder aus dem Nähkästchen, Samstag 21:09 meiner Zeit, 20:09 deutscher, kommt eine Nachricht von Jesko von Eichmann, Brandt wieder an fast allen Toren direkt oder indirekt beteiligt. Bin gespannt, wer sich traut zu titeln, diesen Brandt darf der BVB nicht gehen lassen.
Ja. Ich sag, Jesko, hat es einer getitelt, ich habe es gar nicht gesehen. Nein, nee, ich habe ja meine Meinung letzte Woche klar gesagt. Ich bleibe jetzt auch dabei, ich falle jetzt nicht um. Ich meine, es gibt ja auch manche, die haben Kovac vor 2 Monaten weggeschrieben. Wir waren da auch immer sehr, sehr analytisch, fand ich. Wir haben das immer gesagt, dass die Zahlen eigentlich gut sind, dass er aber halt Ergebnisse sammeln muss, sonst kriegt er ein Problem. Die hat er dann gesammelt und jetzt ist er plötzlich King Kovac. Mhm. Bei Brandt ist es nochmal ein anderer Fall, der ist schon so lange im Club. Ich finde es erstaunlich, dass er so wenig Rückendeckung auch von den Fans bekommt, dass er eigentlich in der ersten richtigen Krise, die er hat, dann auch komplett zerlegt wurde. Und sowas geht nicht spurlos an ihm vorbei, haben wir auch schon gesagt. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass es auch eine emotionale Komponente hat für ihn dieser Sommer und eine Entscheidung zu treffen ist.
Aber weißt du, was ich da finde, Jesko? Unabhängig davon, ob jetzt eine Entscheidung im Hintergrund schon längst gefallen oder getroffen ist bei den Bossen, wir wollen mit dem nicht verlängern oder weitermachen oder nicht weitermachen, wie auch immer. Wie gesagt, wir haben immer noch die klare Tendenz, dass es im Sommer nicht weitergehen soll. Lars Ricken hat ja bei Sky 90 am Sonntag auch was in die Richtung gesagt, das jetzt so ein bisschen offen gehalten, aber zwischen den Zeilen hört man das doch raus. Aber da zumindest die Kritik meinerseits auch an den Verantwortlichen von Borussia Dortmund. Du kannst dich in so einer Phase ja trotzdem vor deinen Spieler stellen und du kannst auch mal ganz klar dich hinstellen und sagen, Leute, was wollt ihr eigentlich? Der ist seit 6 Jahren bei Borussia Dortmund. Natürlich weiß er, dass er vielleicht nicht den Fußball spielt, den er möchte. Und wir sind auch nicht mega zufrieden in den letzten 5, 6, 7 Monaten vielleicht gewesen mit Julian Brandt. Aber hört verdammt nochmal auf mit den Beleidigungen im Internet, mit der Häme, mit dem Hass teilweise. Du kannst ja auch mal als Verein, also das passiert mir manchmal ein bisschen zu selten, dass du dich als, klar sind das alles hochbezahlte Mitarbeiter, das ist dann immer dieser unfaire Vergleich, dafür kriegen die ja so viel Kohle, damit die sich beleidigen lassen können, das sehe ich auch mal ein bisschen anders. Nee. Aber du kannst dich auch mal als Verein irgendwie, finde ich, dann gerade vor einen Spieler wie Julian Brandt stellen, der gewiss nicht gut gespielt hat, über die letzten Wochen, jetzt mal ein paar Spiele zuletzt ausgeklammert, aber kannst du auch mal ganz klar ein Machtwort sprechen und irgendwie auch mal ein Stück weit die Rückendeckung geben und das fehlt mir hier.
Niko Kovac hat's gemacht. Ne? Niko Kovac hat's sehr extrem gemacht, ja. Vielleicht dann auch schon ein bisschen drüber manchmal, aber er hat halt genau das erkannt, ne? Und da genau gegengesteuert, aber du hast recht.
Aber du meinst jetzt nicht den Vergleich mit
Nein, Musiala also den meine ich, der war ein bisschen drüber. Ja, okay. Den fand ich ein bisschen drüber. Ja. Aber ansonsten hat er ihn wirklich immer gestützt, immer gesagt, ich weiß, was ich an ihm habe, er ist ein Spieler, der Spiele gewinnen kann für uns, der Spiele verändern kann für uns. Das tut Julian Brandt jetzt in der kritischen Phase. Auch das sei mal erwähnt. Das ist jetzt die Phase, wo du wirklich Do-or-Die-Spieler hast nur noch. Und da ist er da. Mhm. Und ich hoffe, dass das dann auch mal von den Fans bemerkt wird und auch mal vielleicht auch mal im Stadion. Es gibt ja diese Gesten im Stadion, ne? Dass du dann, wenn du rausgehst, wirklich deinen Applaus bekommst, dass du dann mal Feedback bekommst auf Aktionen auf dem Feld, direktes Feedback von den Fans, würde ich mir für ihn sehr wünschen, aber ich gebe dir 100% recht, in der schwierigen Phase war die Unterstützung von ganz oben im Verein nicht so laut zu hören, wie zum Beispiel bei Emre Can.
Stimmt, genau, da wurde sie gegeben und gemacht.
Ähnlicher Fall.
Genau, ja. Da stelle ich mir aber die Frage, ist das Traineraufgabe? Natürlich, der ist jeden Donnerstag auf einer Pressekonferenz oder kann man dann auch mal am Sky-Tisch oder irgendwo in einem Print-Interview oder sonst wie auch mal klar Farbe in irgendeine Richtung bekennen. Deswegen weiß ich nicht, ob das immer nur ein Trainer machen muss, ne?
Ja, also ich sehe das genau, weil du ja auch gesagt hast, ein Spieler, der so verdient ist beim BVB, der Dienstälteste?
Ja, genau, der Dienstälteste seit 2019, ne? Damals für 25 ja. Mille aus Leverkusen geholt worden. Ja.
Aus Leverkusen geholt, genau. Für den dienstältesten Spieler kann man das deutlich mal mehr machen. Ne? Also Uli Hoeneß hätte sich das mit einem Spieler, der ihm ans Herz gewachsen wäre, nicht bieten lassen.
100%. Da bin ich bei dir.
Der hätte da mal eine bayerische Blutgrätsche raus.
Ich erinnere mich noch daran, als wir die Westpresse ja Marc-André ter Stegen ins Tor geschrieben haben, seiner Ansicht nach, Neuer raus haben wollen. Und er doch da, Westen, die da alles versuchen, dass der ter Stegen und hier ihr in München müsst doch den Manuel Neuer. Und das war die schon geil. Ja, so ist es.
Aber Can, aber auch interessant, eigentlich in einer ganz ähnlichen Situation wie Julian Brandt. Vertrag läuft 2026 aus, hatte einen schweren Stand bei den Fans, hat dann für mich bisher wirklich eigentlich eine überragende Rückrunde gespielt, aber saß auf der Bank gegen Wolfsburg. Ne? Da hat Niko Kovac gesagt, nee, ich lass ihn draußen, weil es einfach mit Benze Baini, Anton und Süle gut funktioniert hat. Als Trainer wird er dann klar argumentieren, es war eine Entscheidung für die anderen und nicht gegen Can, was auch in diesem Fall tatsächlich stimmt. Aber es ist auch eine mutige Entscheidung zu sagen, ich lasse meinen Kapitän, dem ich leistungsmäßig auch nichts vorwerfen kann, auf der Bank sitzen.
100% kann ich aber, also finde ich gut, dass Niko Kovac sich sowas traut und macht. Weil es natürlich immer ein Politikum ist, den Kapitän auf die Bank zu setzen, gerade auch wenn er zuletzt ordentliche Spiele gemacht hat, aber wenn das vor allen Dingen hinten im Herzstück in der Abwehr funktioniert und Waldemar Anton hat es, finde ich, überragend gemacht die letzten Wochen, ich finde, den habe ich auch schon mal gesagt, auf der zentralen Position deutlich besser als vielleicht woanders, finde dann eben auch, dass es Niki Süle gut gemacht hat rechts, dass es Rami Benze Baini gut gemacht hat. Das ist jetzt schon eine richtig harte Entscheidung, die Kovac getroffen hat. Ich finde sie richtig, was jetzt aber natürlich nicht heißt, dass der Can sofort raus sein oder auch die nächsten Spiele raus sein muss und das irgendwie nicht verdient hätte. Nee, das ganz und gar nicht. Zeigt aber auch, dass der Konkurrenzkampf hinten drin wieder da ist, rechtzeitig wieder da ist. Und das Niko Kovac, das hat er sich ja auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, es stand jetzt, Lieblingswort von Niko Kovac, zumindest auch geschafft hat, einen gewissen Niki Süle wieder halbwegs in die Spur zu bringen. Und auch davor muss man den Hut ziehen, weil das haben schon einige Trainer versucht. Aber ob er es auch über den Sommer hinaus dann schaffen kann und Niklas Süle, wie er es selbst gesagt hat, ein Kandidat dann für die WM 2026 sein wird, das werden noch die nächsten Wochen zeigen. Aber ich würde jetzt hinten auch erstmal nichts ändern, da bin ich ehrlich.
Nee. Aber das zeigt halt auch, welche Auswahl Kovac plötzlich hat. Mhm. Ne? Ich lese nur mal vor, wer eingewechselt wurde beim BVB. Ne? Adeyemi, Can, Duranville, Sabitzer, Chukwuemeka. Das waren die Spieler, die eingewechselt wurden. Ne? Und auf der Bank hast du noch Jan Couto, Salih Özcan und Gio Reyna. Mhm. Das ist natürlich jetzt brutale Qualität. Und in der nächsten Woche kommt noch Maxi Bayer zurück. Ne? Dann kommt noch Nico Schlotterbeck kommt jetzt nicht mehr zurück, aber wäre auch noch einer, der da wäre. Mhm. Ne? Dann müsstest du einige von denen, die jetzt da auf der Bank sind, noch rausrotieren. Mhm. Also da müssten Leute, die da sind, auf die Tribüne im Zweifelsfall. Das ist schon auch ein Pfund jetzt in den letzten beiden Spielen gegen Leverkusen und gegen Kiel, dass du einfach einen hohen Konkurrenzkampf in der Mannschaft hast, dadurch einfach eine hohe Trainingsintensität bekommst und dadurch dann eben auch solche Leistungen wie in den letzten Wochen abrufen kannst.
100%, das ist jetzt auf jeden Fall nochmal ein richtiges Faustpfand hinten raus. Wenn der ein oder andere Spieler wahrscheinlich auch dauerhaft fit und gesund gewesen wäre, dann hätte der BVB vielleicht auch schon früher eine Art Aufholjagd starten können. Aber das hilft jetzt hinten raus natürlich nochmal so richtig. Jesko, Svensson, da hat unser Liebling, der kleine Schwede hinten, da hat Lars Ricken jetzt bei Sky90 mehr oder weniger das bestätigt, was wir auch schon in den letzten Wochen berichtet haben, dass es eigentlich nur Formsache ist, dass der BVB die Klausel ziehen wird, dass sie mega zufrieden sind und das müssen sie auch machen, richtig?
Natürlich. No-Brainer. Ja. Der muss da bleiben, der Junge, der ist super. Er kann auch noch ganz viel lernen, macht aber schon ganz viel richtig und gibt's gar keine Diskussion. Also ein richtig guter Transfer, haben wir, glaube ich, auch letzte Woche schon mal kurz angerissen. Ja, ne? Ja. Richtig guter Transfer, genauso ein hast du mir das erzählt? Irgendein Kollege hat mir mal erzählt, es gibt Fußballmanager in der Bundesliga, die haben gesagt, wer ist das denn? wie können die den denn holen? Ja. Und jetzt wissen sie, warum sie den geholt haben, den guten Daniel Svensson. Super Typ. Wie gesagt, hat auch noch ganz viel Potenzial, sich zu verbessern. Aber der hat halt auch Bock drauf, sich zu verbessern. Mhm. Das betont ja auch Niko Kovac immer, dass er sagt, der ist so ein geiler Typ.
Ja, finde ich auch. Der Junge macht richtig Spaß. Und das haben wir auch schon mal gesagt. Das ist halt so ein Transfer. Du kannst natürlich keine 11 Svenssons haben. Und das ist jetzt auch kein Top-Top-Spieler. Aber das ist von seiner Einstellung, von seiner Mentalität ein Spieler, du brauchst, glaube ich, in jeder Mannschaft ein, zwei Svenssons oder Riassons, um auch irgendwie eine gewisse Bereicherung zu haben.
Aber der kann auch kicken. Ne? Also jetzt
klar.
Nicht falsch verstehen, ne? Also der kann auch kicken, aber da bin ich hundertprozentig bei dir. Du brauchst halt immer einen guten Durchschnitt in der Mannschaft, ne? Und du brauchst Ausschläge in die eine Richtung, in die kämpferische Richtung, du brauchst Ausschläge in die spielerische Richtung. Und wenn du das alles in einen hohen Durchschnitt bekommst, dann hast du einfach eine Top-Mannschaft. Aber, und das bin ich jetzt mal ehrlich, wenn wir uns jetzt die Leistung angucken der Mannschaft in dieser Zeit, dann ist das, was wir eigentlich alle von Anfang an erwartet haben, ne? Und was auch die Transferpolitik aus dem letzten Sommer hätte hergeben müssen. Ich zitiere da auch nochmal unseren Kollegen Didi Hamann, der ja selten Samthandschuhe anhat, ja, wenn er mit dem BVB zu tun hat. Der hat klar gesagt, der BVB ist für ihn ein Meisterschaftskandidat nach den Transfers aus dem Sommer. Mhm. Und deswegen finde ich, zeigt das jetzt auch, dass die Zusammenstellung dieser Mannschaft insgesamt nicht so verkehrt war. Ja, du musstest auf der Linksverteidigerposition im Winter einfach nachjustieren. Das ging nicht anders. Auch durch die vielen Verletzten. Chukwuemeka war gut, dass er dazugekommen ist. Und ich finde, das zeigt halt jetzt auch wirklich so ein bisschen, dass dann auch im vergangenen Sommer bei der Planung nicht so schlechte Arbeit geleistet wurde. Nur halt dann im Umgang mit dem Team hat es halt nicht so funktioniert.
Das, Jesko, führt uns zu einem Thema, das man, glaube ich, ein bisschen intensivieren kann und nochmal genauer besprechen kann, weil jetzt zuletzt die Kollegen der Bild berichtet haben, dass die Entscheidung gefallen sein soll, dass Sebastian Kehl über den Sommer hinaus auch bleibt, damit konfrontiert hat Lars Ricken bei Sky 90 am Sonntag folgendes Zitat gesagt. Hast du es gerade zufällig parat? Du hattest mir das vorhin noch geschickt. Wenn nicht, können wir das so sinngemäß, glaube ich, sagen.
Ja, also er hat gesagt, es wäre ja, er hat ja den Vertrag nicht ohne Grund im Winter erst verlängert. Mhm. Und es wäre merkwürdig, wenn sie sich jetzt darüber unterhalten müssten, ob er bleibt oder nicht. Er habe nie eine Tür aufgemacht irgendwo, wo es heißen könnte, dass Sebastian Kehl oder dass sie mit Sebastian Kehl nicht weiter über den Sommer hinaus arbeiten wollen. Sie planen die kommende Saison zusammen, aber sie müssen natürlich die aktuelle auch aufarbeiten. Also er hat sich jetzt nicht hingesetzt und entrüstet gesagt, wie können Sie mich sowas fragen, Sebastian Kehl bleibt, Punkt. Mhm. Mhm. So, das hat er nicht gesagt. Aber wenn wir das, ich finde es jetzt so ein bisschen Erbsenzählerei zu sagen, also das wäre, man muss schon sehr viel reininterpretieren, um jetzt zu sagen, er möchte ihn nicht mehr. Mhm. So. Mhm.
Ja, also zwischendrin, Jesko, als es sehr düster aussah für den BVB, gab es auch intern sehr, sehr viele kritische Stimmen gegenüber Sebastian Kehl. Natürlich auch, ist dann immer auch ein bisschen einfach zu sagen, ja, hier, guck mal, wie viel Geld wir ausgegeben haben und keiner der Transfers funktioniert. Da hat der Bayer nicht so richtig funktioniert. Koto war gar nicht da. Mit Abstrichen war Guirassy gut, aber auch ein Groß hat es nicht so richtig gezeigt. Und dadurch, dass natürlich auch er damals diese persönliche Niederlage erleben musste, dass er nicht Geschäftsführer wurde, sondern eben Lars Ricken, und es ja auch so ein schwelendes Ding war, diese Vertragsverlängerung, die sich ewig hat hinziehen lassen, hat, muss ich sagen, auch in Telefonaten vieles darauf hingedeutet, dass es bei einem Nicht-Erreichen der Champions League oder der Europa League nicht weitergehen wird mit Sebastian Kehl. Jetzt hat sich Blatt natürlich ein Stück weit gewendet und verändert, zum Guten auch für Sebastian Kehl, der eine mega hohe Identifikation mit dem Verein hat, der schon auch ein ziemlicher Kämpfertyp ist, also der hätte längst auch hinschmeißen können, ganz ehrlich, wahrscheinlich hätte ich das getan, jetzt nicht, dass ich mich nicht als Kämpfer verstehe, aber wenn ich so wenig Rückendeckung in manchen Teilen verspüre, würde ich mir wahrscheinlich schon denken, warum fahre ich jeden Morgen zur Arbeit. Das aber, Jesko, führt jetzt so ein bisschen dazu, dass uns auch einige Fans geschrieben haben, Umbruch, der muss doch jetzt trotzdem notwendig sein. Wie seht ihr das? Da bin ich mal auf deine Meinung gespannt. Also muss es personelle Konsequenzen geben, selbst wenn du jetzt in die Champions League kommst, muss der BVB Dinge anpassen oder verändern. Es wird ja schon mit Niko Kovac weitergehen, was für den einen oder anderen vielleicht überraschend ist. Ich finde jetzt aufgrund der Erfolge, die er jetzt nachgewiesen hat, das ist einfach top. Das kannst du wahrscheinlich gar nicht bessern. Wenn du am Ende in die Champions League kommst, dann ist es völlig richtig gewesen, Niko Kovac zu holen und dann auch von Lars Ricken und Co. eine Top-Entscheidung. Ja, aber ganz einfach gefragt, was denkst du, auch auf personeller Ebene?
Ja, also nochmal kurz einen Sprung zurück zu Sebastian Kehl. Ja. Sie haben den Vertrag verlängert, als es düster aussah. Ne? Klar, das war dann vielleicht auch ein Reflex, um auf einer Ebene schon mal ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Ja, auch das hat Lars Ricken bei Sky 90 gesagt, hat er gesagt, als wir verlängert haben, war die Windstärke Orkan. Mhm. Und da hat er recht. Und da machst du dich natürlich auch ein Stück weit unglaubwürdig, wenn du am Ende der Saison dann noch in die Europa League geschafft hast, vielleicht sogar in die Champions League kommst und dann sagst, ach Sebastian, tut mir leid, jetzt machen wir aber nicht weiter mit dir. Ne, dann, finde ich, bekommst du auch irgendwann ein Glaubwürdigkeitsproblem. Ich weiß, ich habe immer, was Verträge angeht, vielleicht noch eine etwas naive Vorstellung, weil ich selber, wenn ich einen Vertrag schließe, den dann auch einhalte. Das ist im Fußball halt nicht so.
wollte ich gerade sagen. Ja, ist bei uns ein bisschen
war
anders.
War auch bei Niko Kovac sicherlich mit einem Hintertürchen so versehen, dass man sich auch im Sommer hätte locker trennen können. Aber trotzdem würde es mich dann doch wundern, wenn Sebastian Kehl dann am Ende gehen muss, wenn du eben keinen großen Umbruch planst. Und da kommen wir nochmal zum Thema Umbruch. Ich finde, dieser Sommer, also auch dazu hat übrigens Lars Ricken gesagt, sie haben schon letztes Jahr einen Umbruch gehabt. Ne? Muss man ehrlich sein, mit Hummels und Reus, die du raus hast aus der Mannschaft, zwei Eckpfeiler auch in der Kabine rausgenommen. Und
kein Marzen, kein Sancho, ne? Die auch wegkommen.
Genau. Also du hast auch da eigentlich schon einen Umbruch gemacht, der nicht sofort funktioniert hat. Ja, auch mit dem neuen Trainer, mit den neuen Spielern, mit dem neuen Konzept. Das hat auch nicht sofort funktioniert. Es ist bei Umbrüchen vielleicht auch manchmal so, dass die dann doch etwas länger brauchen, als man in der Bundesliga Zeit hat. Und apropos Zeit, ich finde halt, du hast in diesem Sommer gar keine Zeit, viel zu brechen, weil du halt, du gehst nach der Bundesliga zwei Wochen in die Ferien. Am 2. Juni geht's schon wieder los. Dann fährst du Mitte Juni zur Club-WM. Da bist du 2 bis 4 Wochen. Ja, dann ist Mitte Juli, dann hast du noch ein ganz kurzes Zeitfenster von 2 Wochen, dann gehst du ins Trainingslager, übrigens nicht mehr in die Schweiz, sondern nach Österreich. Mhm. Und dann ist Bundesliga, dann ist DFB-Pokal, dann ist Bundesliga. Wo hast du da wirklich Zeit, etwas großartig und Substanzielles zu verändern?
Gebe ich dir recht, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter und richtiger Punkt. Ein Umbruch, wie du es gerade völlig richtig gesagt hast, passiert ja nicht innerhalb von einer Saison, sondern das ist was wahrscheinlich auf 2, 3 Jahre passiert, wenn du dann eben die Früchte am Ende ernten möchtest von dem, was du angestoßen hast. Ich bin bei dir, dass wahrscheinlich, wenn jetzt keine andere Top-Lösung möglich oder auf dem Markt ist, Rangnick ist immer noch ein Thema, Markus Krösche, auch wenn es da ja die angebliche Zusage, dass er bei der Eintracht bleibt, laut Aufsichtsrat Boss Matthias Beck gegeben haben soll, nach wie vor im Hintergrund ein Kandidat, aber die kommen oder würden natürlich, wenn dann auch kommen, mit gewissen Forderungen und Ideen und ja, die du wahrscheinlich in der aktuellen Phase auch schwer zusichern und zubilligen möchtest. Deswegen bin ich in dem Punkt schon auch bei dir. Also erstmal gute Manager und gute Leute, will nicht sagen, dass die rar sind, aber zumindest schwer zu finden, auch in einer so aktuellen Phase, die der BVB hat.
Ja, oder schwer zu bekommen.
Oder schwer zu bekommen.
Weil sie einen Vertrag haben.
Weil sie einen Vertrag haben, weil sie teilweise, siehe Krösche in Frankfurt, ein Schlaraffenland in dem Sinne haben, als dass sie sich da alles aufgebaut haben, bei einem, wie ich finde, jetzt auch Top-Verein mit super Infrastrukturen. So, deshalb bin ich schon bei dir, dass ich sagen würde, in der aktuellen Situation würde ich wahrscheinlich auch in der Konstellation weitermachen. Lars Ricken hat auch einige Dinge schon positiv angestoßen, hat viele harte Entscheidungen treffen müssen. Trainerwechsel, Nuri Sahin, die Trennung von Sven Mislintat hat im Hintergrund auch einige. Ja, da kommt ein Einwand. Also
ja, ein Einwand, weil also die Trennung von Nuri Sahin war unumgänglich, einfach wegen der sportlichen Situation. Das war für mich keine harte Entscheidung. Das war in der Situation aus Clubsicht eine logische Entscheidung und die hätte jeder Club getroffen, egal wie emotional das Verhältnis zwischen Trainer und Verein ist. Mhm. Deswegen bin ich da so bei der Bewertung zu sagen, das war eine harte Entscheidung von Ricken, sehe ich ein bisschen anders. Dir ist einfach alles weggeschwommen und du musstest den Stöpsel da rein tun und der war halt dann in dem Fall die Trainerentlassung. Mhm. Die Entlassung von Sven Mislintat war unumgänglich.
Ja, stimmt.
Die war unumgänglich. Ja, also die Kompetenz von Sven Missling, ich muss jetzt mal kurz meine Worte ordnen, ja, damit ich mich nicht um den Kragen rede, aber die Kompetenz von Sven Mislintat auf gewissen Ebenen ist ja unbestritten. Mhm. Aber der Umgang dann im Verein, ne, und dann musstest du dich halt entscheiden, entweder Mislintat oder Kehl, und du hast dich klar für Kehl entschieden. Insofern war für mich auch die Entlassung von Sven Mislintat keine harte Entscheidung, sondern eine logische Entscheidung.
Naja, aber es ist schon, wenn einer, finde ich, im Sommer geholt wird, unter der Kritik, die es hier und da schon gab oder unter den Nebengeräuschen und du dann ein halbes Jahr später merkst, geht nicht mehr so richtig, Pulverfass.
Genau. Dann ist es eine logische Entscheidung und keine harte.
Ja, aber die haben natürlich auch persönlich ein ganz gutes Verhältnis, die beiden. So, ne? Das ist ja eh immer so ein Thema, keine Ahnung, ich würde dich jetzt bei Sky rauswerfen. Du würdest mich jetzt bei Sky rauswerfen.
Dieses Biotop.
Ne? Ja, klar.
Ja. So. Aber dieses Biotop hast du dir ja genau mit diesem Problem auch selbst geschaffen, da du ja nur Leute holst, zu denen du in irgendeiner Art und Weise eine emotionale Verbindung hast.
Mhm. Absolut, ja. 100% richtig. Er hat aber auch, Lars Ricken, wenn man ein bisschen drüber hinausgeht, die Entscheidung getroffen, dass Matthias Sammer nicht mehr TV-Experte sein soll und dass er unter den Bedingungen auch nicht mehr dann einen nächsten Vertrag dann kriegen soll. Das sind jetzt natürlich schon Entscheidungen, die er getroffen hat mit einer gewissen Tragweite. Im Hintergrund hat er ein paar Entscheidungen getroffen mit Scouts, die entlassen werden. Uli Schier, der damals auch von Sven Mislintat geholt wurde, beispielsweise auch nicht mehr im Verein. Trotzdem, ich finde schon, dass Lars Ricken auch noch zeigen muss in den nächsten Monaten, dass er das Zeug hat, Borussia Dortmunds Boss zu sein. Und das ist natürlich auch bei aller Kritik, die es auch an Lars Ricken gibt, finde ich, er kommt natürlich auch er ist nicht unerfahren, aber zumindest in dem Job, den er jetzt hat, unerfahren. Und da dann einen Tanker wie Borussia Dortmund in der größten Krise der letzten 10 Jahre, da kannst du ja, was heißt fast nur verlieren, du kannst das natürlich auch nutzen und kannst brutal an Profil gewinnen. So weit ist er jetzt gerade auch nicht. Aber es ist natürlich eine enorm schwierige Situation. Aber jetzt habe ich lange gefaselt.
Aber du hast ja recht.
Ja.
Das für den gilt ja das Gleiche wie für den Umbruch. Mhm. Ja, du übernimmst den zweitwichtigsten Job im deutschen Vereinsfußball. Mhm. Ne? Nach dem Chef von Bayern München ist der Chef von Borussia Dortmund im sportlichen Bereich wahrscheinlich der zweitanspruchsvollste Job, den du machen kannst. Und da musst du dich halt auch erstmal eingrooven. Ne? Mhm. Das kann ja nicht sein, dass du da sofort hinkommst und sofort mit einer Erfahrung eines Aki Watzke oder eines Michael Zorc agierst, sondern auch da muss man ihm auch die Zeit geben, sich ein bisschen einzugrooven. Mhm. So, und die Entscheidungen sind ja alle richtig. Ne? Das ist ja auch etwas, wo er sich natürlich in gewisser Weise auch sein Umfeld jetzt schafft, weil Sven Mislintat wurde ja nicht von ihm geholt, sondern wurde von Aki Watzke geholt.
Mhm. Ja, total richtig.
Und er schafft sich jetzt natürlich ein Umfeld, in dem er arbeiten möchte. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, ob am Ende im Sommer Sebastian Kehl noch dazugehören wird oder nicht. Wenn ja, wer könnte eine Alternative sein? Mhm. Sehe ich persönlich nicht. Ich würde auch mal behaupten, dass ein Krösche und ein Rangnick unter Ricken eigentlich nicht arbeiten können. Die sehen sich in auf einer Kompetenzstufe, die von Lars Ricken ist und nicht die von Sebastian Kehl. Mhm.
Ja, total. Das ist absolut richtig. Deshalb wird es schon interessant. Ich bin in dem Punkt bei dir, als dass ich sage, für einen Umbruch oder für einen krassen Cut ist der Sommer wahrscheinlich ein bisschen zu kurz oder hat zu wenig Zeit.
Zu überladen. Zu viele Themen, die du hast.
Ja. Deswegen wird es wahrscheinlich nochmal so eine Art Übergangssaison sein. Ich finde aber trotzdem jetzt den Umbruch vielleicht weg von der persönlichen Führung. Ich finde, dass der trotzdem auf der Spielerseite weiter vorangetrieben und forciert werden muss. Und da bleibe ich bei der Meinung, dass Spieler wie Sabitzer, wie Brandt, vielleicht auch an Can, über den man nachdenken muss, Spieler, die in den letzten Jahren auch zu den Gesichtern der Niederlage dazugehören, weil das muss man einfach sagen, seit diesem verlorenen Meisterschaftsfinale hat der BVB auch ein Finale in der Champions League verloren. Natürlich ist das hoch anzurechnen, dass man überhaupt in ein solches kommt. Aber das sind schon ein Stück weit auch die Gesichter der Krise sozusagen. Und deshalb finde ich, dass man sich da von einigen trennen muss und da vielleicht wieder so ein bisschen hungrige Spieler reinholen sollte, die vielleicht auch ein Alter haben, wo sie nochmal den nächsten Step machen können, wo sie zeigen wollen, was sie drauf haben. Da finde ich schon, dass in dem Punkt das weiter vorangetrieben werden muss.
Und verstehen wir den Umbruch, das hat auch Sebastian Kehl schon mal klar gesagt, ein Umbruch machst du nicht in einem Transfersommer, sondern ein Umbruch zieht sich über mehrere Transferphasen hin. Und wenn wir jetzt wirklich den Umbruchstart im vergangenen Sommer sehen, dann hast du noch ein bisschen Umbruch im Winter mit der Verpflichtung von Svensson und der Leihe von Chukwuemeka, der aber erstmal zurückgehen wird, wo ich wirklich gespannt bin, ob der am Ende beim BVB landen wird oder nicht. Und jetzt musst du halt schauen, dass du Umbruch Teil 2 dann in diesem Sommer hinkriegst. Und dann hast du zumindest in der Mannschaft einen Umbruch. Aber Umbruch beim BVB verstehe ich ja auch immer ein bisschen, das Große und Ganze mal zu ändern. Ne? Die Geschichte, die der BVB erzählen will, zu ändern. Welche Geschichte erzählen sie denn jetzt gerade? Ne? Will ich mich über verpasste Meisterschaften und verlorene Endspiele definieren? Oder will ich wirklich wieder eine Geschichte erzählen? Und da bin ich gespannt, ob sie da mal, es ist sozusagen ein philosophischer Umbruch, den der BVB braucht.
Ich fand Jesko, ich glaube, dass wir da jetzt nicht zu krass aus dem Nähkästchen plaudern. Ich weiß noch, als der BVB, wann war denn das? Als der BVB ein Video im Sommer gepostet hat über Wembley und dann war es aber nochmal dieser Nachklapp zu dem Video Champions League Finale Real Madrid und Nuri Sahin hat das ja überhaupt gar nicht gefallen im Verein. Du erinnerst dich vielleicht auch an diese Thematik. Das finde ich ist ein Denken, das hat mir ein Stück weit imponiert, weil Nuri Sahin im Verein gesagt hat, ey Leute, wie können wir uns hier abfeiern und Gänsehautbilder in Anführungszeichen spielen von einem Champions League Finale gegen Real Madrid, was wir am Ende verloren haben. Dass wir Atletico Madrid ausschlachten mit dem 4-2-Sieg und sonst was, ist klar. Aber er hatte damals dann den Satz gesagt, oder soll den Satz dann gesagt haben, wenn ich glaube ich im Trainerlehrgang bin, da ist der ein oder andere, der früher beim FC Bayern München war und der spricht mich heute noch auf Wembley drauf an und ich könnte ihm jedes Mal ins Gesicht springen, weil das für mich ein verlorenes Finale ist. Und genauso ist Madrid natürlich ein verlorenes Finale. Und so soll der BVB vielleicht auch mal. Klar, das ist ein Erfolg, das ist geil, aber du musst da vielleicht nochmal im gesamten Verein diesen nächsten Step machen hinzu, wir wollen nicht nur ein Finale spielen, sondern wenn wir drinstehen, verdammt nochmal, dann müssen wir so ein Ding auch wieder gewinnen. Und ich glaube, wenn es, ob es im DFB-Pokal ist, das ist in Anführungszeichen der einfachste Weg, oder mal eine Meisterschaft ist, wenn da irgendwann mal der Knoten platzt und der BVB mal wieder einen Titel holt, dann glaube ich, wird das mit deinem Selbstverständnis wieder so viel verändern und ausmachen, dass das, glaube ich, auch auf lange Sicht etwas im Verein auslösen und verändern würde.
Absolut.
Ja.
So, und jetzt Leverkusen.
Jetzt kommen wir wieder
zum kleinen, vom ganz großen Umbruch hin zum kleinen Leverkusen. Ja, super. Ich freue mich richtig auf das Spiel, freue mich auf dieses Wochenende. Das ist jetzt, jedes Spiel hat irgendwie, bringt eine Entscheidung mit sich, fast gerade auf der Ebene. Ich finde es jetzt fast sogar ein bisschen schade, dass die Spiele nicht mehr parallel laufen, auch am vorletzten Spieltag. Es war ja lange Zeit so, dass die letzten beiden Spieltage parallel gespielt wurden, komplett 15:30. Jetzt ist ja nur noch der letzte. Aber ich freue mich sehr darauf, bin gespannt, wie Leverkusen performen wird. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei denen ist so, boah, die letzte Luft raus, ne? so ein bisschen raus. Ja, also ich will ihnen jetzt auch gar nichts Böses unterstellen und habe das Gefühl, dass die Dortmunder gerade so im Flow sind, dass die auch in Leverkusen gewinnen können. Und dann immer ein Auge auf Freiburg und dann Endspieler am letzten Spieltag, ist das geil.
Ja, da freue ich mich auch drauf, ne? Dass da nochmal hinten raus was kommt, was wir, glaube ich, nicht so richtig erwartet haben am Ende. Das ist, glaube ich, schon nochmal eine ganz geile Geschichte. Ja, Leverkusen, ne? 2-2 haben sie gespielt in Freiburg, hat jetzt auch lange nicht unbedingt danach ausgesehen. Eigentlich war es ein Spieltag, der war ja voll für den BVB, ne? Und dann kommen die Leverkusener da und gibt ja schon ganz viele BVB-Fans, die ja eh schon sauer auf Leverkusen sind, dass die Doublesieger geworden sind und sich jetzt hier als neue zweite Kraft hinstellen. Und dann verdammt nochmal kriegen die es nicht mal geschissen, hier Freiburg zu schlagen. Das kann doch nicht wahr sein.
Ja, Freiburg natürlich auch brutal stark. Aber das ist auch ein Thema für einen eigenen
Aber
Podcast.
Ganz ehrlich, Jesko, wer die Champions League verdient, also nach dieser Grütze, die du wirklich 20 Spiele lang gespielt hast, klar, am Ende, wenn du dann hinten raus nochmal 6, 7, 8 Spiele am Stück gewinnst, dann stark. Boah, aber da waren jetzt schon noch ein paar, also eigentlich finde ich, ist die Champions League klar am Ende, wenn du Vierter bist, die Tabelle lügt nicht, bla bla bla, aber es wäre nicht verdient, finde ich so, ne? Und ich finde wahrscheinlich, nee,
schwierig.
Wahrscheinlich muss es mal die Euroleague sein, haben wir beide aus egoistischen Gründen auch schon gesagt, da gibt's die Reisen, die wir noch nicht kennen, kein Barcelona, kein Madrid, kein Manchester und sonst was und Mailand, so geil die Städte sind, vielleicht auch mal Orte, die wir nicht so kennen.
Bei Manchester schon, vielleicht.
Oh ja, stimmt. Manchester schon viel. Aber was ist mit City? Ja, gut, stimmt. Ja.
Und United schafft es ja über die Liga gar nicht mehr. Stimmt. Wenn die aber die Euroleague gewinnen, dann sind die auch in der Champions League.
Stimmt, ja. Dann könnten die sogar 5 Champions League oder sogar 6 am Ende, glaube ich, haben, ne? Wenn in der Premier League alles am Ende,
läuft. Da habe ich aufgehört zu verstehen, wie die Regelungen sind. Da gibt's ja auch viele Ausnahmeregelungen. Wenn dann der, wird der darüber oder so. Keine
Ahnung. City Dritter, ne? Liverpool, Arsenal, City, Newcastle, Chelsea, so ist die Tabelle. Ja, aber wahrscheinlich muss die Euroleague sein, dass dem ein oder anderen die Augen nochmal geöffnet werden, dass es am Ende nicht so dieses, wir haben es doch noch in die Champions League geschafft und jetzt, es wird nicht so halb weitergehen. Ich glaube, das haben die Bosse auch für sich selbst gemerkt, dass es da Änderungen geben muss, auch auf Spielerebene. Aber vielleicht ist die Europa League am Ende dann doch das, was ein bisschen verdienter wäre. Aber ja.
2 Wochen noch.
Der Bart.
2 Wochen
noch. Der Bart, Jesko, gerade ist er noch.
Ach so, und der kommt
hier in Saudi-Arabien habe ich ja keinen. Beim Berber war ich noch nicht, das schaffe ich nicht. Ich habe auch kein Rasierapparat mit. Aber ich glaube, der muss dran glauben, ne?
Ja. Du hast dich ja schon gesehen, wie es aussieht. Passt du das ungefähr? Ja,
das war geil. Ein paar Freunde und meine frühe beste Freundin aus der Schule, aus der 4A, die hat mir geschrieben, Patricia sieht aus wie der damalige Grundschüler ohne Bart. Ja.
Ich glaube, ja, also kurze Erklärung, wer es nicht gesehen hat, ne? Wir haben einen Hörer, der ein Foto gefotoshoppt hat von Patrick ohne Bart, was sehr lustig aussah.
Wie eine Nacktschnecke sehe ich da aus. Ja. Mein Gott.
Ich bin gespannt.
Ich bin auch gespannt.
Patrick.
Jesko, hat Spaß
vielen gemacht. Vielen Dank. Wird eine interessante Woche. Wir sprechen uns sowieso immer, aber nächste Woche dann auch hier im Podcast wieder. Und dann haben wir wieder interessante Themen und einen vielleicht neuen Tabellenplatz für den BVB.
Sehr gerne. Schöne Grüße aus Saudi-Arabien und beim nächsten Mal sind wir wieder in Deutschland zusammen, Jesko. Ich freue mich und schickt ich uns wie auch. Immer Anregungen, Anfragen, wenn ihr irgendwie Tipps habt oder spezielle Fragen.
Bewertet uns gut.
Genau, bewertet uns gut, sonst gibt's Ärger, das ist auch klar. Ja. Oh, dann kommt da Jesko mit dem Hammer vorbei und dann ist aber mal Schicht im Schacht, ne?
Sowieso.
Also, sowieso. Macht's gut, ihr Lieben. Alles klar. Ciao.
Macht's gut. Ciao.
Auf für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport.